Schönen guten Abend hier im Kepler-Salon. Es ist 19.28 Uhr, aber ich werde mich langsam aufwärmen. Bis dahin können die letzten Gäste sozusagen noch Platz nehmen und dazustoßen oder die letzten Getränke an der Bar geholt werden, wenn noch jemand sozusagen auf dem Trockenen sitzt. Fein, dass Sie lauter, ja, gut, danke für den Hinweis. Besser? Ja. Fein, dass Sie da sind heute am heutigen Martini-Tag. Ich hoffe, Sie haben Ihr inneres Kind irgendwie schon mit dem Faschingsbeginn hochleben lassen und sind total aktiviert und gut drauf, um mit uns heute über die Wahrheit zu diskutieren. Hier im Kepler-Salon, der sich bemüht, Wissen in die Gesellschaft zu bringen. Getragen wird er von der Johannes Kepler Universität, unterstützt wird er von Stadt und Land, aber auch von den Freunden des Vereins, und zwar von dem Verein Freunde Kepler Salon, dessen Präsidentin ich bin. Und das ist mit ein Grund, warum ich heute da bin. Ich bin Barbara Infanger und ehrenamtlich sehr gerne für diesen Ort hier tätig. Beruflich bin ich beim Tourismusverband Linz und dort fürs Veranstalterservice zuständig. Und außerdem bin ich noch die Moderatorin der Gruppe Linz auf der sozialen Plattform Xing. Und ich möchte alle begrüßen, die heute den Weg hierher gefunden haben, seien es über die Kanäle vom Kepler Salon oder eben auch über Xing. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Ablauf hier herinnen schon kennt, deswegen werde ich den ganz kurz einfach nur skizzieren. Es ist so, nach meiner kurzen Einführung kommt ein Impuls von circa 30 Minuten von der Claudia Garat, von meinem heutigen Gast. Dann können Sie Fragen stellen, dazu gibt es ein Wurfmikrofon und ich lade Sie wirklich herzlich ein. Nützen Sie dieses Mikrofon und stellen Sie Fragen, weil dann wird der Abend spannend. Sonst ist es so ruhig und ich habe es gern gemütlich, habe ich gerade zum Norbert Ravöger gesagt, und gemütlich heißt für mich lebendig. Und wir werden pünktlich um 21 Uhr aufhören, wenn es so lange Fragen gibt. Ansonsten ist es so, dass Sie auch noch im Anschluss weiter diskutieren können bis 22 Uhr an der Bar. Was wünschen wir uns im Kepler-Salon? Wir wünschen Sie, dass Sie diesen Abend genießen. Es ist durchaus erlaubt, sich an der Bar, wie gesagt, etwas zu trinken zu holen. Sie können hier eine freiwillige Spende deponieren, die kommt direkt dem Salon zugute. Wir wünschen uns auch, dass Sie ohne Verpflichtung und mit freiem Geist hier lauschen und sich einfach wohlfühlen, ohne scheue Fragen stellen, dass Sie an uns denken, vielleicht auch, wenn Sie nach Hause gehen und dort das Online-Archiv nützen. Denn es wird auch heute übrigens alles aufgezeichnet. Und Sie können es nachschauen auf DorfTV oder eben im Online-Archiv nachhören, wenn Sie weniger schauen wollen. Ja, und dann wäre es schön, wenn Sie weiter erzählen vom Kepler-Salon, damit er viele Besucher hat und Sie auch immer wieder kommen. Der heutige Titel des Abends lautet Wikipedia und Wahrheit in einer postfaktischen Welt. Ja, was bedeutet das? In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, im 21. Jahrhundert hat sich so in der Verhandlung der Wahrheit eigentlich sehr viel getan. Wikipedia ist am 15. Jänner 2001 gegründet worden als gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie vom Gründer Jimmy Wales. Da steht darin zu lesen, eine frei lizenzierte und hochwertige Enzyklopädie zu schaffen und damit lexikanisches Wissen zu verbreiten, war sein Ziel. Aber nicht nur die Einführung von Wikipedia, sondern auch die anderen sozialen Medien haben dazu geführt, dass die Wahrheit, wie wir sie kennen normalerweise, ganz neu verhandelt wird und dass, sage ich mal, diese grauen Eminenzen der Wahrheit sich vielleicht ein wenig gewandelt haben und die Bildungselite vielleicht nicht mehr den gleichen Einfluss hat, wie sie es einmal hatte. Ich habe ein Buch vor einiger Zeit gelesen von einem US-amerikanischen Philosoph, von Harry Gordon Frankfurt. Der hat 2006 das Büchlein ist eigentlich erschienen. Geschrieben hat er den Text einige Jahre vorher. Da schreibt er sehr hart zum Thema Bullshit. weil er sagt, es wird so viel geplappert und es ist eigentlich nichts wahr. Und ich finde, im Sinne dieser Fake News Diskussionen ist dieses Thema auch aktuell wie noch nie. Und deswegen freue ich mich, dass heute neben mir die Claudia Garat sitzt von der Wikimedia GmbH Österreich, die dazu viel mehr sagen kann und noch ganz genau wahrscheinlich darlegen wird, wie Wikipedia und Wahrheit agiert. Und ich freue mich auf ihren Impuls. Sie setzt sich ein, dass freies Wissen Teil unseres Alltags ist und wird und kollaboratives Lernen möglich ist, mit frei nutzbaren Inhalten in Klassenräumen, Hörsälen selbstverständlich ist und hat hier schon einen langen Weg zurückgelegt. Sie wirkt im Advisory Board des Open Data Portals Österreich und der Open Knowledge Maps und ist Mitorganisatorin der Netzpolitischen Abende in Wien. Und ich freue mich auf Ihren Input, der ca. 30 Minuten dauert. Hallo.
Hallo, danke schön. Ja, es ist schön, dass ich heute zu Gast in Linz sein darf. Wir haben hier wirklich schöne Kooperationen und viele tolle Partnerinnen, von denen auch einige hier im Raum sind und auch von unserer Community. Aber es ist auch immer schön, so viele neue Gesichter zu sehen und mit anderen Menschen über die Dinge zu diskutieren, für die ich leidenschaftlich brenne. Bevor ich anfange, wollte ich nur kurz fragen, kennt irgendjemand hier im Raum nicht die Wikipedia? Okay, man kann sich gern trauen, also der Mann meiner Mutter zum Beispiel dachte am Anfang, ich arbeite für eine Sekte oder dergleichen, also er ist komplett losgelöst vom Internet, ein Lifestyle, der immer seltener wird, glaube ich, aber auch in Österreich noch möglich ist und deswegen weiß ich, dass es durchaus Menschen gibt, die jetzt wenig direkten Kontakt schon mit der Wikipedia, der Online-Enzyklopädie hatten und wollte eben nur kurz die Gelegenheit geben, weil dann würde man noch mal ganz grundlegend würde ich ein paar andere Sachen sagen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die meisten zumindest von der Wikipedia schon mal gehört haben, sie vielleicht hin und wieder nutzen und manche vielleicht sogar jeden Tag auf der Wikipedia unterwegs sind. Also wirklich ein Teil unseres Lebens ist. Ich bin die Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich. Wie schon gesagt wurde, es sind keine GmbH, sondern ein gemeinnütziger Verein. Und was wir als Verein machen, ist auch ein Teil von meiner Präsentation. Also da komme ich nachher noch einmal im Detail drauf zurück. Zunächst einmal, warum sind wir heute hier oder warum ist das ganze Thema Wikipedia und Wahrheit etwas, was aktuell ist, schon seit einiger Zeit, jetzt vor allem seit Begriffe wie Disinformation und postfaktische Gesellschaften, postfaktisches Zeitalter, Schlagworte sind, mit denen wir jetzt schon seit geraumer Zeit in den Medien immer wieder zu tun haben. Gerade letzte Woche gab es zum Beispiel diese Schlagzeile, die einige von Ihnen vielleicht mitbekommen haben, dass der Herr Putin in Russland plant, eine eigene Online-Enzyklopädie, ähnlich der Wikipedia, aufzuziehen, wo aber quasi auch nur ausgewählte Menschen mit der richtigen Einstellung, der richtigen Weltsicht die richtigen Informationen verbreiten. Damit befindet er sich in sehr, sehr guter Gesellschaft. Also er ist da auch nicht der Erste und der Einzige, der in diese Richtung denkt. In China ist die Wikipedia schon sehr lange Jahre geblockt. Also aus China selber kann man die Wikipedia weder abrufen noch bearbeiten. Es gibt in den Sprachen, die in China gesprochen werden, Wikipedias, aber die werden quasi von Menschen außerhalb Chinas bearbeitet und hauptsächlich genutzt. Also über Umwege geht alles, auch im Internet. Aber im Großen und Ganzen sind diese Menschen eigentlich von dieser Art von Informationen abgeschnitten. Auch noch näher bei uns, in der Türkei ist die Wikipedia seit jetzt bald 2 Jahren gesperrt. Und hier ist es auch so, dass die Wikimedia Foundation dagegen vorgeht. Also unsere Zentrale in den USA eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht hat vor ein paar Monaten, um genau dagegen vorzugehen, weil unsere Meinung eben ist, dass der Recht auf freie, unabhängige Informationen ein grundlegendes Menschenrecht ist, das man einfordern kann und muss. Was sind es also für Menschen, die solche Dinge machen, also die Türkei quasi vor den Gerichtshof für Menschenrechte bringen? Das sind die Menschen, die hinter der Enzyklopädie des 21. Jahrhunderts stehen. Enzyklopädien spielen, glaube ich, für alle Menschen in irgendeiner Form, also vor allem in westlichen Gesellschaften, eine Rolle. Wir alle hatten Kontakt mit ihnen. Mein ganzer Stolz war der Brockhaus, den ich von meinem Opa geerbt hatte. der in meinem Regal stand und der mir mein bester Freund war in vielen Schul- und Klassenarbeiten über Jahre hinweg. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so ging, unter anderem Jimmy Wales, der seine Kindheit auch damit verbracht hat, durch Enzyklopädien durchzustöbern. Und ich würde sagen, zumindest jede zweite Wikipedianer und Wikipedianerin hat einen ähnlichen Bezug zu Büchern und Enzyklopädien im Speziellen. Was die Wikipedia anders macht und in vieler Hinsicht radikaler aber als diese klassischen Enzyklopädien, die wir alle kennen und auch schätzen, ist, dass die Wikipedia von quasi jedem gemacht werden kann. Also die Innovation ist nicht nur eine technische Innovation, dass wir jetzt alle den Brockhaus nicht nur daheim im Regal stehen haben und nur zu Hause nachschlagen können, sondern immer in der Hosentasche haben, immer dabei haben, bei jeder Diskussion im Beisel, jederzeit, Dinge klären können, wenn wir uns uneinig sind, indem wir nachschlagen. Die eigentliche Revolution dahinter ist, dass die Wikipedia von jedem und jeder mitgestaltet und geschrieben werden kann. Also die Trägerinnen des Wissens sind eben nicht nur ausgewählte Expertinnen und Experten in irgendeinem Elfenbeinturm, sondern wir alle. Und das macht die Wikipedia besonders. Die Wikipedia ist eben sehr viel mehr als einfach nur eine Webseite. Was die Wikipedia eigentlich besonders macht, ist nicht die technische Grundlage dahinter oder der Fakt, dass es im Internet ist, sondern es sind wirklich die Menschen, hunderttausende Menschen weltweit, die mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft jeden Tag viel Zeit investieren, um dieses Wissen zusammenzutragen für uns. Und dahinter steht eben dieser Grundsatz oder diese Überzeugung, dass Wissen uns allen gehört. Und zwar nicht nur als Zugang, dass jeder Mensch den Zugang haben sollte. Deswegen auch, wie vorher gesagt, gehen wir eben gegen die Türkei vor, sondern auch, dass jeder von uns Expertin und Expertin sein kann und jeder von uns auch Trägerin und Träger von Wissen ist. Und dass jeder zu so einer Enzyklopädie beitragen kann. Gleichzeitig zeigt die Wikipedia auch, was möglich ist an dezentraler Kooperation, die eben nicht zentral gesteuert oder geplant wird über formale Hierarchien, sondern wie das Internet auch aus einer wirklich egalitären, vernetzten, sehr flachen und fast schon anarchistischen Kultur heraus entsteht. Also ich sage immer, für mich ist die Wikipedia eins der größten Experimente der Menschheitsgeschichte. Wer hätte sich das gedacht? Also rein von den theoretischen Überlegungen her, ist es möglich, dass ein wild zusammengewürfelter Haufen von Menschen eine Online-Enzyklopädie gemeinsam schafft, in fast allen Sprachen der Welt, die von der Qualität her zumindest in den großen Sprachversionen durchaus mithalten kann mit diesen klassischen Enzyklopädien. Ja, das hatten wir in Studien ja schon gezeigt, dass die englischsprachige Version zum Beispiel von der Qualität her der Encyclopaedia Britannica eigentlich in nichts nachsteht. Hätte das noch vor 10, 20 Jahren, und so war es ja auch, wurde belächelt, wurde lang nicht ernst genommen, hätte man sich das einfach nicht denken können. Und das Schöne daran ist auch, dass es eins der Orte im Internet ist, wo wir eben nicht nur konsumieren. Ja, so schön das Internet auch ist als Medium für uns, uns abzulenken, uns zu unterhalten, uns mit allen möglichen Dingen zu versorgen, die wir uns noch vor Jahren gar nicht vorstellen konnten, ist wirklich auch einer der Orte, an denen wir nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren können. Also wo wir nicht nur Konsumentinnen von Inhalten sind, sondern zu Produzentinnen werden können. Und dahinter steht unsere Mission, die einmal von Jimmy Wales, eben dem Mitbegründer der Wikipedia, sehr schön in einen Satz gegossen wurde, der bis heute eigentlich unsere Mission sehr gut auf den Punkt bringt. Stell dir eine Welt vor, in der das gesamte Wissen der Menschheit jedem frei zugänglich ist. Das ist unser Ziel. Und das Ziel zeigt auch schon, dass wir eigentlich nie damit fertig sind. Deswegen ist die Wikipedia auch im Vergleich zu anderen Webseiten eigentlich ein Ort, wo der Prozess sehr viel wichtiger ist als das Ergebnis. Also der Prozess, das Wissen jederzeit gemeinsam kollaborativ geschaffen, aber auch wieder neu in Frage gestellt werden kann und auf den Teststand gestellt werden kann, ist sehr viel wichtiger als ein perfektes Endergebnis, weil das werden wir nie haben. Selbst wenn wir irgendwann mal mit allem Wissen, das es heute am 11. November 2019 gibt, fertig sind, ist bis dahin so viel neues Wissen entstanden, dass wir eigentlich nie fertig sind. Also der Weg ist das Ziel. hört sich manchmal abgedroschen an, aber für uns ist es tatsächlich eine Lebensphilosophie. Und es geht sehr viel mehr um das, wie wir zu diesem Wissen kommen, als nur um die Frage, was dann am Ende rauskommt. Ja, und während andere Webseiten gelauncht werden, wenn sie mal perfekt sind, ja, da wird dann monatelang und jahrelang im Hintergrund an einem perfekten Endergebnis und dann wird es gelauncht und dann ist es da und dann ist es toll. Und natürlich wird es dann auch mal wieder überarbeitet und neu gemacht, aber man arbeitet auf so eine Perfektion hin. Wir versuchen natürlich auch immer besser zu werden, aber es ist immer im Entstehen. Und es ist auch so, wie wir sagen, the Wiki Way, man ist nie fertig und jeder kann jederzeit den Editier-Button drücken und weitermachen. Als Verein Wikimedia Österreich versuchen wir das zu unterstützen. Also die Menschen, die für uns hauptamtlich arbeiten, so wie ich, schreiben nicht die Inhalte. Das ist wirklich alles ehrenamtliche Arbeit, wird von Menschen in der Freizeit gemacht. Ich schreibe auch an der Wikipedia mit, aber das mache ich in meiner Freizeit. Was wir als Verein eben machen, ist diese Communities. Ich spreche jetzt bewusst in der Mehrzahl, weil die Wikipedia ist nur eins der Projekte und wir haben auch mehr als eine Sprache der Wikipedia und jede dieser Gemeinschaften funktioniert auf ihre eigene Weise. Also es ist eigentlich nicht nur eine einzelne Community, sondern ein Zusammenschluss vieler Communities, die alle auf ihre Weise auch eigen und speziell sind. Diese unterstützen wir, zum Beispiel durch hochwertiges Fotografie-Equipment, um die Artikel zu bebildern, mit Literaturstipendien, mit Reisestipendien etc. Aber unsere Mission und unser Auftrag geht auch darüber hinaus. Wir arbeiten mit Institutionen zusammen, um Wissen zu befreien, das schon da ist. Zum Beispiel in Kulturorganisationen. Seit Jahren arbeiten wir in Österreich erfolgreich mit dem Bundesdenkmalamt zusammen rund um das Thema Digitalisierung von Kulturerbe, wo wir es geschafft haben, mehr als 96% aller Kulturdenkmäler, gelisteten Kulturdenkmäler in Österreich zu digitalisieren und mit Fotos zu versehen. Und wir setzen uns dafür ein, dass freies Wissen in der Gesellschaft selbstverständlich wird und dass freies Wissen in unserer Gesellschaft weiter entstehen und gedeihen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Auf europäischer Ebene hatten wir in den letzten Jahren große Diskussionen um das Urheberrecht. Einige haben es vielleicht mitbekommen, weil auch hier eine eigene Bewegung darum entstanden ist, gerade unter jungen Menschen, die das Internet eben ganz anders nutzen als vorherige Generationen, die eben gemeinsam schöpfen möchten, die diese Kreativität, die da im Internet ist, gemeinsam weiterentwickeln möchten. Und dazu braucht es ein modernes Urheberrecht, das eben die Grenzen des bisherigen in gewisser Weise transzendieren muss. Und das ist uns leider auf europäischer Ebene nicht so gelungen, wie wir das gerne hätten. Im nächsten Schritt, jetzt in den nächsten Jahren, werden wir schauen, dass wir das auf nationalstaatlicher Ebene dann wenigstens so gut ausgestalten, wie es in dem Rahmen möglich ist. Und auch hier spielt eben Wikimedia eine sehr wichtige Rolle. Wir haben ein eigenes Büro in Brüssel. Das sind nur 2 Leute. Das ist relativ klein, vor allem wenn man schaut, mit welchen anderen Lobbygruppen man es da sonst zu tun hat, von Seiten großer Verlage und Medienkonzerne. Aber wir geben uns eben Mühe, auch hier dafür zu sorgen, dass freies Wissen so weiter entstehen kann und dass Projekte wie die Wikipedia nicht so eine Ausnahmeerscheinung bleiben, wie sie leider momentan sind. Wie ich schon angedeutet habe, ist in unserem Wikiversum, wie ich es gerne nenne, die Wikipedia in verschiedenen Sprachversionen, aber auch noch viele andere Projekte freien Wissens. Ein Projekt, das mit dem jeder schon mal Kontakt hatte, auch wenn man es nicht direkt merkt, ist Wikimedia Commons. Habe ich hier so einen kleinen Lesepointer? Kann ich mal probieren? Ja. Dieses hier, das ist Wikimedia Commons. Da liegen eben alle Mediendateien, Multimedia-Dateien, Fotos etc. Es ist aber eine ganz eigene Community, die sich eben mit dieser Erstellung beschäftigt und da auch dafür sorgt, dass hier zum Beispiel Copyright respektiert wird. Ja? Also der menschliche Faktor funktioniert für uns sehr viel besser als irgendwelche Algorithmen, die dafür sorgen, dass Inhalte eben wirklich nicht gegen das Urheberrecht verstoßen. Dann unser Neuestes, also ich gehe nicht auf jedes Einzelne ein, wir haben von freien Reiseführer über Zitatesammlungen und Wörterbücher sehr viele verschiedene Angebote. Aber das Neueste, und hier liegt für mich auch die Zukunft des freien Wissens, ist Wikidata, das ist dieses Barcode-Logo hier. Hier liegen alle Daten aus allen Wikimedia-Projekten, also das ganze Wissen als Daten. Und es ist auch so eine Art Klebstoff im Internet, wo verschiedene offene Daten zusammengeführt werden und damit einen ganz neuen Zugang zu Wissen ermöglichen in Zukunft, wo viel komplexere Wissensfragen noch beantwortet werden können, wie es jetzt zum Beispiel mit der Wikipedia möglich ist. Also ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt wissen möchte, welche der größten Städte der Welt von einer Frau regiert werden, also eine Bürgermeisterin haben, müsste ich mir quasi alle Wikipedia-Artikel anschauen und gucken und hoffen, dass es auch aktuell ist, welche Bürgermeisterin gerade im Amt ist, männlich oder weiblich, oder nicht binär vielleicht sogar. Über Wikidata lässt sich so eine Anfrage innerhalb weniger Minuten ermitteln, weil alle diese Daten aus allen Wikipedien da zum Beispiel zusammenlaufen. Also diese und andere komplexere Wissenszusammenhänge und auch schöne Visualisierungen, die damit möglich sind, ist aus meiner Sicht die Zukunft, wie wir in Zukunft Wissen konsumieren und auch generieren werden über den Text und die Bildlastigkeit, wie wir sie momentan auf Projekten wie der Wikipedia haben, hinausgehend. All das basiert natürlich auf Grundpfeilern. Also so wichtig, die Menschen sind das Herz und die Seele dieser Projekte und ohne unsere Communities würde es nicht funktionieren. Aber natürlich spielen noch einige andere Themen eine Rolle, um die Wikipedia zu dem zu machen, was sie sind. Und natürlich braucht es dafür die richtige technische Plattform. Die Software ist eine Open-Source-Software, die heißt MediaWiki. Das kommt vom hawaiianischen Wort für schnell. Weil es eben gerade, also jetzt heutzutage kommt einem das gar nicht mehr so wahnsinnig besonders vor. Wir haben Google Docs und andere Anwendungen, wo jeder asynchron verteilt quasi gemeinsam ein Dokument bearbeiten kann in Echtzeit. Also es ist mittlerweile gang und gäbe, aber in den frühen 2000er Jahren, als eben auf MediaWiki basierend die Wikipedia geschaffen wurde, war das was komplett Neues, dass es eine Website gab, wo man sich sehr schnell anmelden konnte, wo es keinen zentralen Owner oder User gibt, keine Hierarchien und wo einfach jeder komplett in Echtzeit gleichzeitig zusammen etwas gestalten und kreieren kann. Und es war eben MediaWiki. Also es war zu dieser Zeit etwas komplett Neues und Einzigartiges. Der zweite Faktor, der extrem wichtig ist, sind freie Lizenzen. Denn wenn man gemeinsam etwas schafft, muss man sich darüber einig sein, zu welchen Konditionen machen wir denn was. Also was ist denn mein Beitrag, mein Urheberrecht an der ganzen Geschichte? Und weil nicht jeder Autor, jede Autorin und jeder Fotograf und jede Fotografin miteinander die ganze Zeit Verträge aushandeln können, dann wird die Wikipedia wirklich nie vom Fleck kommen, muss man sich quasi eine Art Baukastensystem überlegen, zu welchen Bedingungen man zusammenarbeiten möchte, um dann darauf basierend auch ein gutes Grundverständnis zu haben. Und dafür gibt es die sogenannten freien Lizenzen, die Creative Commons Lizenzen, die quasi von dem her offen sind, dass sie es ermöglichen, die Werke zu jedem Zweck frei zu nutzen, modifizieren, weiter bearbeiten zu können und dass daran keine Bedingungen geknüpft sind, außer vielleicht, dass man als Autor, als Autorin genannt wird, also als Quelle quasi weiter mit diesem Ursprungswerk oder mit dem eigenen Beitrag zu dem Werk verbunden bleibt und dass die Offenheit in der Weiterverwendung weiter gewährleistet bleibt. Und das ist letztendlich auch die Lizenz, auf der die Wikipedia beruht, die sogenannte CC BY SA, also Creative Commons Lizenz, die mit BY, also wo die Quelle genannt werden muss, und Share Alike, also unter gleichen Bedingungen müssen diese Inhalte weiterverwendet werden können. Und das ermöglicht es eben, kreative Werke kollaborativ zu entwickeln, zu nutzen, weiterzuverwenden, weiterzuentwickeln im Netz. Ein dritter wichtiger Punkt ist natürlich die Unabhängigkeit. Niemand würde die Wikipedia im selben Maße ernst nehmen, wenn der Artikel über Shell von Shell gesponsert werden könnte oder vielleicht sogar noch intransparenter und auf sehr viel subtilere Art und Weise. Von dem her sollte so eine Wissensquelle unabhängig sein. Und deswegen hat sich auch sehr früh herauskristallisiert, dass wir nie uns über Werbung finanzieren würden. Es wäre sehr einfach für uns, sehr viel Geld zu verdienen und noch sehr viel mehr tun zu können für freies Wissen, wenn wir uns quasi dieser Kommerzialisierung hingeben würden. Aber zu dem Zeitpunkt, und Jimmy Wales hat das Projekt sehr früh an die Community übergeben, also er hat auch diesem, sag ich mal, der Verlockung widerstanden, wie es viele Online-Startups haben, es zu kommerzialisieren, zu verkaufen, die erste Million damit zu machen für weitere Projekte. Er ist den entgegengesetzten Weg gegangen. Er hat das Projekt an die gegeben, die es gestalten und tragen, an die Community, die dann ihre eigenen Regeln machen. Und dieser nicht kommerzielle Aspekt, die Finanzierung über Spenden und nicht über Werbung, ist ein zentraler Bestandteil. Und ich glaube, dass weder unsere Autorinnen und Autoren bereit wären, so viel Zeit und Energie zu investieren in ein Projekt, das eigentlich an kommerziellen Interessen und irgendwelchen Shareholdern dient am Ende, noch wären unsere Leserinnen und Leser im selben Maße von der Vertrauenswürdigkeit der Wikipedia überzeugt. Da ist das für uns auch ein sehr zentraler Grundbestandteil. Und am Ende des Tages, und hier kommen wir auch näher an das Thema heran, weswegen wir heute hier sind, Wikipedia und Wissen, Wikipedia und Wahrheit und Fakten. Letztendlich muss alles und jeder Inhalt auf der Wikipedia durch Quellen belegt sein. Und natürlich ist nicht jede Quelle gleichwertig. Also auch diese Aushandlungsprozesse, welche Quellen wir mit welcher Legitimation bedenken, ist ein wichtiger Teil der Arbeit unserer Communities. Und es ist ein permanenter Aushandlungsprozess, mit welchen Quellen man arbeitet. Und wo es aber überhaupt keine Diskussion gibt, ist, dass Meinungen oder nicht belegte Inhalte auf der Wikipedia nichts zu suchen haben. Also die werden auch ziemlich schnell wieder gelöscht, selbst wenn sie stimmen. Und es kann auch mal zu einer skurrilen Situation führen, dass zum Beispiel die Schwester von einem bekannten Menschen sagt, ich weiß aber doch, dass mein Bruder am 13. Dezember geboren ist und nicht am 12., wie es in der Wikipedia steht. Aber wenn es eben eine Medienquelle gibt, in der der 12. steht, weil es ein Druckfehler war, und keine alternative Quelle, ist es wahnsinnig schwer, dagegen anzukommen. Also es gibt Wege, dann auch darum herumzuarbeiten. Aber man sieht schon, wie ernst es genommen wird, dass wirklich jeder Fakt belegt werden muss. Und das nimmt unsere Community, ähnlich wie das Urheberrecht, sehr, sehr ernst. Im Englischen sagen wir dazu Citation Needed, daher quasi dieses kleine Schild. Also zu jeder Aussage muss eine Quelle kommen und ansonsten bekommt es eben ein Pickel, das heißt Citation Needed, bring mir eine Quelle oder ich muss es dir leider löschen oder revertieren, bis du eine Quelle hast. Von dem her bewegt sich unsere Community und unser Ansatz ist, dass wir uns nicht in einer postfaktischen Welt bewegen. Fakten und Quellen sind nach wie vor wichtig und zentral für unsere Arbeit. Und das andere, was dann die Frage ist, wie handelt man denn die gemeinsame Wahrheit dann aus? Weil das nimmt ja nicht, das nimmt ja nicht das Problem weg, dass es durchaus unterschiedliche Ansichten und manchmal auch unterschiedliche Fakten zu einem Thema oder einem Streitpunkt gibt. Und dass dieses wahr oder falsch, richtig oder nicht, sich ja oft nicht so einfach beantworten lässt. Nicht alles ist eine mathematische Formel oder chemische Formel, die aufgeht oder nicht. Also ganz oft gibt es eben sehr viele Schattierungen und Abstufungen zu Themen. Und wie wird das dann ausgehandelt? Und was ich an der Wikipedia sehr schätze, dass es einer der wenigen Orte ist in unserer modernen Gesellschaft, wo wir tatsächlich noch solche Aushandlungsprozesse haben und ein produktives Ergebnis dabei rauskommt. Ich lese mittlerweile gar nicht mehr irgendwelche Kommentarspalten unter Zeitungsartikeln oder so, weil das meistens eine Abwärtsspirale von Schwierigkeiten ist, wo es immer einfach nur schlimmer wird und beleidigend und die Leute ja nur noch aneinander vorbeireden oder parallel reden und nicht mehr aufeinander eingehen. Ich sage nicht, dass es auf der Wikipedia nicht auch passieren kann. Unsere Diskussionszeiten sind nicht immer die schönsten und angenehmsten Orte auf dieser Welt. Es gibt auch hier durchaus hitzige Diskussionen, die unter die Gürtellinie gehen, aber im Großen und Ganzen schafft es unsere Community doch, eine gemeinsame Wahrheit auszuhandeln. Und in der deutschsprachigen Wikipedia kann ich sicher sagen, weil das die Menschen sind, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, und in der englischsprachigen Wikipedia bin ich auch relativ gut vernetzt, da weiß ich einfach, dass es auch wirklich Menschen von den unterschiedlichsten Schattierungen politischer und ideologischer Überzeugungen gibt. Also es ist nicht nur eine einzelne Bubble, die da miteinander diskutiert, sondern das sind wirklich Menschen, die oft sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. In der englischsprachigen Wikipedia gab es dazu auch eine schöne Berichterstattung und es gibt auch, darauf komme ich dann gleich noch, tatsächlich auch wissenschaftliche Studien, die sich dem angenommen haben, um genau zu sehen, was passiert eigentlich bei diesem Aushandlungsprozess, wie läuft der ab, welche Faktoren spielen da eine Rolle. Und ein Thema, das da sich sehr gut geeignet hat, war eben 2016 der Wahlkampf in den USA, wo natürlich wahnsinnig viel passiert ist auf den Seiten der beiden Hauptkandidaten Hillary Clinton und Donald Trump. Und die Community damit eigentlich sehr gut und verantwortungsvoll umgegangen ist. Und es fängt an, also wie es hier in diesem Artikel der Washington Post schon genannt wird, mit der Auswahl des Bildes, was gar nicht so einfach ist. Ne? Also wie wähle ich ein Bild aus, das quasi nicht zu negativ ist oder zu positiv? Also wie wähle ich das richtige Bild für beide Kandidatinnen aus? Und dasselbe passiert natürlich für jede einzelne Information, die mit dem Artikel zu tun hat. Und vor allem in so hitzigen Zeiten wie Wahlkampf, wo jeden Tag neue Dinge aufs Tableau kommen, neue Skandale aufgedeckt werden, Reden gehalten werden. Wie schafft man es dann gerade in so einer schnelllebigen Zeit eben auch diesen Aushandlungsprozess gut zu moderieren? Das sind auch für uns Sonderfälle, wo es auch oft so ist, dass diese Artikel erstmal gesperrt werden, damit nicht jeder einfach rein editieren kann, um genug Zeit zu haben, Dinge erstmal gemeinsam auf den Diskussionsseiten auszuhandeln. Ja? Wo oft sehr beschlagene, langjährige Autorinnen und Autoren versuchen, diesen Prozess zu moderieren, eben zwischen diesen verschiedenen Lagern, die dann möglichst schnell eben den Skandal von Donald Trump drin haben wollen. Was aber erstmal wichtig ist, zu schauen, welche verschiedenen Quellen berichten, in welcher Form drüber, was es davon überhaupt war, was ist davon hochgekocht etc. Und was in dieser Studie dann herauskam, ist ein interessanter Effekt, dass tatsächlich je mehr Menschen gemeinsam an so einem Artikel arbeiten und je mehr sie diskutieren zum Thema, nimmt der sprachliche Bias auch in der Sprache ab. Also das war wirklich eine Analyse auch der Sprache, die auf den Diskussionsseiten verwendet wurde. Man konnte auf beiden Seiten sehen, wie die ideologische Färbung in der Sprache nachlässt, je mehr die Menschen miteinander interagieren müssen. Ja, das ist natürlich dann auch nicht auf jedem Artikel so, weil manche Artikel haben nicht dasselbe Ausmaß an Interaktion wie jetzt quasi Politikerseiten während eines Wahlkampfs in einem sehr wichtigen Land. Das ist auch klar. Aber trotzdem zeigt es, was es damit macht und was möglich sein kann, wenn man sich tatsächlich aufeinander einlassen kann und muss. Was die Wikipedia auch mitbringt als Vorteil im Vergleich zu klassischen Enzyklopädien zum Beispiel, aber auch zu anderen Printprodukten im Allgemeinen, ist, dass für uns Raum oder Speicherplatz keine Limitation darstellt. Das ist ein Online-Medium. Und wenn wir einfach zu einem Thema die fünfte, sechste, siebte Perspektive auch noch mit erwähnen und abdecken müssen, dann ist das kein Problem. Dann kommt noch ein Absatz dazu. Wenn das dazu beiträgt, dass alle das Gefühl haben, dass dieses Thema dann in seiner Gesamtheit gut dargestellt ist, können wir das machen. Das war früher nicht möglich. Da hatte man halt eine halbe Seite im Brockhaus, ne? Seine irgendwie 200, 300 Zeichen und auf dem musste das Thema abgehandelt werden. Diese Limitationen hat man in Online-Medien nicht. Und das sieht man auch, dass solche Artikel oft sehr lang sind und versuchen wirklich alle verschiedenen Perspektiven und Aspekte dann auch so fair wie möglich ausbalanciert darstellen zu können. Des Weiteren haben wir auch relativ ausführliche Verhaltensrichtlinien im Vergleich zu anderen Seiten. Das heißt, gewisses Verhalten wird dann auch mit temporären Blockaden und so weiter bestraft. Und wir versuchen zumindest, auch wenn es uns nicht immer gelingt, einen respektvollen Umgang miteinander zu forcieren, wo das Grundverständnis und auch ein Satz, der immer wieder fällt, ist assume good faith, geh von guten Absichten aus. Das ist auch immer was, wo sich die Community gegenseitig wieder ermahnt, wenn solche Dinge hochkochen und dann auch Unterstellungen, also wenn dann schnell vom Faktischen weggekommen wird zu, was ist denn eigentlich deine Motivation dahinter, warum machst du das, dann wieder von jemandem eingemahnt wird, geh von guten Absichten aus. Lass uns davon ausgehen, dass wir alle hier sind, um den bestmöglichen Wikipedia-Artikel zu dem Thema zu schreiben und nicht uns drin zu verstricken, mit welcher Agenda die einzelnen Menschen hier sind. All das führt natürlich nicht dazu, dass wir das Allheilmittel im Internet sind. Und leider ist es aber so, dass die Online-Welt gerne dazu tendiert, statt selber sich Lösungen zu überlegen oder mit das Problem proaktiv anzugehen, einfach gerne auf Wikipedia verweisen. Also hier ist ein Artikel von Wired, der das sagt, Wikipedia can't cure the Internet. Und das sage ich auch, wir können das Internet alleine nicht heilen. Wir sind ein Projekt, das es geben muss und es ist wichtig, dass es das gibt. Es ist einer der wenigen werbefreien Räume. Es ist einer der Orte für den Geist, wo Wissen im Vordergrund steht, nicht konsumieren. Und wir sind einer der Orte, wo diese Aushandlungsprozesse funktionieren. Nicht immer perfekt, aber zumindest doch in einem Ausmaß, das sich sehen lassen kann und wo wir auch permanent dran arbeiten. Aber ihr könnt nicht einfach eure Probleme an uns auslagern und schon gar nicht kommerzielle Seiten, die damit tausende Euros verdienen und dann anstatt diese Probleme anzugehen und selber Ressourcen reinzustecken, dann so wie YouTube einfach sagt, so ja, dann geht zum Fact-Checken auf die Wikipedia und uns damit natürlich die ganzen Trolle in unsere Communities bringt, die unsere Leute dann quasi abwehren müssen. Ja, und ich sage jetzt mal in der deutschsprachigen Wikipedia, wir haben die Regel, dass neue User-Accounts erst 200 Bearbeitungen haben müssen, bevor Dinge live gehen. Auf der englischsprachigen Wikipedia gibt es das nicht. Das heißt, wenn Leute Missinformationen und Lügen verbreiten wollen und dann auf YouTube quasi noch auf die Idee gebracht werden, ja okay, dann schauen wir halt, wenn die Leute auf Wikipedia fact-checken sollen, dass dann unsere Weltsicht auf der Wikipedia ist. Das macht so viel mehr Aufwand für unsere Menschen, die eh schon mit so viel Herzblut und Leidenschaft ohne Bezahlung an diesem Werk arbeiten, das ist einfach eigentlich eine Frechheit. Ja. Und das ist auch was, womit wir umgehen müssen. Also es ist einerseits sehr ehrenwert und auch schmeichelhaft, dass YouTube und andere so großes Vertrauen in uns haben, aber es geht nicht, dass quasi alle Probleme, die die moderne Technologie wie das Internet mit sich bringt, ausgelagert und ausgetragen werden auf dem Rücken von einigen wenigen tausend Freiwilligen. Und das ist auch, also weil wir oft natürlich auch mit dem Thema konfrontiert werden, ja, Wikipedia, der Lehrer meiner Tochter ist ja nicht so ein Fan und in der Uni darf man es auch nicht nutzen und so weiter. Und da sagen wir auch so, ja, also zum einen waren Online-Enzyklopädien noch nie die besten Quellen. Also das Thema, dass man Wikipedia nicht zitieren darf, ist so, ja, also als ich wissenschaftliches Arbeiten gelernt habe, war es auch nicht so, dass die Fachliteratur zum Thema eine Enzyklopädie ist, sondern immer nur der Einstieg in ein Thema. Ja, also eine Enzyklopädie öffnet mir den Einstieg und von da schaue ich weiter und gehe dann tatsächlich in die Fachliteratur. Das heißt, das mag schon sein. Wir möchten aber auch gar nicht das meistzitierte Werk sein. Darum geht es uns gar nicht. Und wir würden sofort jedem unterschreiben, der sagt, geh mit allen Quellen, egal ob offline, online, kritisch um. Überleg dir, wer hat diese Inhalte geschrieben, mit welchem Hintergrund, was steckt dahinter? Sind da vielleicht Inhalte drin, die nicht stimmen, die man verbessern kann, die nicht ausführlich genug sind? Und wir sagen dann, okay, und dann drück den Editier-Button und verbessere es, trag dazu bei. Und was ich Lehrerinnen und Lehrern oder auch Professorinnen und Professoren dann sage, nützt die Wikipedia dann nicht als Quelle, darum geht es nicht. Nützt die Wikipedia als ein Medium, an dem man wunderbar kritische Medienkompetenz trainieren kann, weil sie sehr viel transparenter ist als viele andere Dinge, die wir als Informationsquelle benutzen. Wir haben eine Diskussionsseite hinter jedem Artikel, wo man genau sehen kann, wie wurde dieser Artikel ausgehandelt? Was für Diskussionen haben da stattgefunden? Welche Motivationen sind da reingeflossen? Wir haben eine Versionsgeschichte zu jedem Artikel, wo man von Tag 1 sehen kann, wie die Informationen sich verändert haben, wer was zu wann beigetragen hat. Also von dem her ist es eine wunderbare Möglichkeit eigentlich, sich sehr kritisch mit Quellen auseinanderzusetzen. Und das möchten wir eigentlich auch mit der Wikipedia erreichen. Und dafür ist sie eigentlich das beste Mittel für jeden Unterricht. Genau. Das bringt mich zum ersten Mal am Ende meines Inputs. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen. Ich habe keine Uhr in der Nähe, aber das wären so meine ersten Gedanken. Und ich freue mich auf die Diskussion.
Danke. Ziemlich punktgenau, 30 Minuten, würde ich sagen. Ich hätte vielleicht gleich eine Frage, weil der Begriff Wikipedianer vorher gefallen ist. Wie wird man so ein Wikipedianer oder wie schaut so ein typischer Wikipedianer aus? Es ist sehr schwierig offensichtlich, weil es eine breite Welt ist, aber in Deutschland, also in deutschsprachigen Seiten wird es ja trotzdem anders gehandhabt als in englischsprachigen, wenn ich die zwischen den Zeilen das richtig verstanden habe. Deswegen würde mich das vielleicht interessieren.
Ja, also genauso ist es auch in jedem Land, in jeder Sprachversion sehen die Communities ein bisschen unterschiedlich aus. Also die deutschsprachige Community ist nicht die jüngste. Also bei uns sind, und das überrascht viele, also viele denken, das sind so die jungen Kapuzenpulli-Träger oder so, die da mitmachen, aber eigentlich ist es so, also der typische deutschsprachige Wikipedianer ist überdurchschnittlich gebildet, weiß, männlich und 50 plus. Und da sind wir ein bisschen aber auch bei einem von unseren Herausforderungen, mit denen wir umgehen. Das sind wahnsinnig tolle Menschen, mit denen wir arbeiten. Aber wenn wir die Summe allen Wissens haben wollen, wie ich es vorher gesagt habe, dann muss auch Wissen von anderen Gruppen mit einfließen, zum Beispiel Frauen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund und eben anderen Erfahrungen und Wissenshintergründen. Und das ist etwas, was wir auch als Verein sehr ernst nehmen und wo wir uns Mühe geben, da einen Beitrag zu leisten. Weil natürlich wachsen Communities nicht immer perfekt selber. Also alles, was organisch wächst, wächst eben organisch. Und wir versuchen dann, diese Entwicklungen quasi auch mit zu begleiten und Menschen an die Wikipedia heranzuführen, die jetzt vielleicht von selber nicht dort landen.
Ja, und bevor ich die erste Frage vom Publikum sozusagen suche, ich sehe noch gar keine Hände. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viele sind das im Deutschsprachigen, kann man das sagen?
So circa? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, also zu interpretieren. Wenn man jetzt nur die User-Accounts sind, wären es Tausende. Wenn man dann schaut, wer ist wirklich aktiv, dann was heißt aktiv? Also für uns ist ein sehr aktiver Autor oder Autorin jemand, der mindestens 5 Bearbeitungen im Monat vornimmt. Das sind in Österreich ein paar hundert. Und im deutschsprachigen Raum in den unteren 1000 maximal.
Okay. Ja. Gut. Fluss geht's los.
Ich darf vorher nur vorzeigen, wie das funktioniert. Wir haben da einen schönen Würfel, einfach gerade einsprechen. Genau. Und ich darf mir gleich outen als typischer Wikipedianer vielleicht. Ich bin zwar nicht über 50. darf ich gleich vielleicht die erste Frage dranhängen, bevor ich den Würfel weitergebe? Und zwar habe ich mich eben eine Zeit lang sehr intensiv mit der Wikipedia beschäftigt. Auf die 5 Artikel pro Woche oder Monat war es?
5 Bearbeitungen im Monat.
Ja, okay, auf die bin ich nicht gekommen. Also auch kein richtig aktiver User dann. Aber die Wikipedia ist ja auch nicht geschützt vor Korruption, wie Sie es ja schon angesprochen haben, dass eben Werbeagenturen oder Agenturen damit beauftragt werden, im Sinne von Konzerne vermeintlich neutral geschriebene Artikel so umzufärben, dass das jeweilige Produkt dann eben ein bisschen besser dasteht oder dass man unangenehme Vorfälle in der Historie einfach ein bisschen ausstreicht. Und da hat es ja schon sehr viel kreative Wege ergeben, um eben die ganze, also ich glaube schon, dass die Community da sehr mit Argusaugen drauf schaut. Also das Vertrauen habe ich, aber es gibt ja eben sehr viel kreative Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel mal einen Artikel gelesen, von sozusagen so einem Whistleblower aus so einer Agentur, der dann gemeint hat, man legt sich ganz, ganz viele verschiedene Accounts an, wartet dann diese 30 Tage, die man nur sichten darf, wo man noch gar nichts verbessern oder verändern darf im Artikel ab, und dann tut man mit jedem Account da mal einen Beistrich ändern und da mal einen Punkt und da mal ein Satzzeichen, und so im Laufe der Zeit sozusagen erarbeitet man sich das Vertrauen in der Community und tut eben dann mit dieser Accounts, die man zur Verfügung hat, den Artikel von, weiß nicht, Hausnummer Coca-Cola so umändern im Sinne der, ja, im Sinne des Konzerns. Ja, jetzt die Frage, wie ist die aktuelle Lage und gibt's da, ist jetzt schon ein paar Jahre her, mein Wissensstand, gibt's da irgendwie Änderungen im, sozusagen, wie man das, ja, verhindern kann?
Also der Mechanismus ist weitestgehend dasselbe, dass man eine gewisse, also man muss nicht nur 30 Tage warten, man braucht 200 Bearbeitungen und da braucht man mal einen langen Atem. Also ich sage jetzt mal, eine Agentur kriegt das noch hin, weil bezahlte Leute quasi das dann als Job haben. Einzelne Leute, die jetzt gern da schnell im großen Maßstab was verändern wollen, tun sich schwierig. Also man muss wirklich, man muss sich schon reinhängen, um das, ich sage nicht, es ist unmöglich, aber man braucht schon einen langen Atem und ein gewisses Commitment, um da hinzukommen. Und selbst dann ist es auch so, wenn man das sehr offensichtlich macht, wird es bei Coca-Cola schnell auffliegen. Also diese Artikel, also bei dem Beispiel, da würde ich, also ich sage nicht, dass es nicht passieren kann, aber mir wäre kein Beispiel jetzt von so größeren Shell, Coca-Cola bekannt, wo jemand erfolgreich dann den Artikel von heute, also dann sehr positiv färbt auf einmal und das dann so stehen bleibt. Also das sind die Dinge, die ja auch sehr unter Beobachtung stehen. Bei so kleineren Firmen, für die sich jetzt die Leute auch nicht so interessieren und die dann vielleicht auch nicht so auf der Beobachtungsliste der existierenden Communities stehen, kann ich mir eher vorstellen, dass sowas mal länger drin bleibt, dass man das Positive färbt. Und weil das eben jetzt nicht so ein Konzern ist oder nicht ein Politiker oder eine Politikerin, die irgendwie sehr in der Aufmerksamkeit stehen, weniger Leute vorbeipatrouillieren und sich anschauen, was da passiert. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo man das machen möchte. Aber bei den großen und heißen Themen ist es in großen Communities wie der deutschsprachigen fast unmöglich, würde ich sagen, auf längere Sicht. Außer man ist, also und das haben wir natürlich auch, wir haben es bestimmten politischen Strömungen sehr nahestehende, jahrelange Autorinnen und Autoren. Und die haben natürlich nochmal eine andere Macht und ein anderes Standing und die können auch Dinge bringen. Ja. Aber insgesamt glaube ich, dass da immer eine ausgewogene, also meistens gleicht es sich einfach aus, weil wir so Leute auf verschiedenen Spektren haben und sie es auch dann gegenseitig in Schach halten. Aber es ist natürlich, es ist nicht unmöglich. Wir sagen auch, es ist generell nicht verboten. Also deswegen haben wir auch immer mehr Regeln eingeführt oder Möglichkeiten, sowas offen zu machen, weil es einfach klar ist, es ist ja auch oft wertvolles Wissen. Also es kann ja durchaus jemand aus einer PR-Abteilung miteditieren, weil die haben ja Zugang zu Quellen und die haben nochmal ein anderes Wissen und das kann ja auch durchaus wertvoll sein. Und dafür gibt es zum Beispiel die sogenannten verifizierten Accounts, wo man einfach sagt, so dieser Account hängt wirklich an der IP-Adresse von dem Unternehmen oder von diesem vom Büro von diesem Politiker, also Christian Lindner von der deutschen FDP zum Beispiel, hat einen offiziellen Account, wo seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mitgestalten. Das heißt dann nicht, dass alles, was die machen, wortlos so hingenommen wird, aber sie machen es transparent und sie quasi gehen dann in den Dialog mit der Community und zwar ohne das quasi unter der Hand zu versuchen. Die meisten, die ich kenne, die sich nicht sehr viel Mühe geben und langen Atem haben, fliegen irgendwann mal auf. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema in kleinen Sprachen, also auf dem Balkan zum Beispiel. Die kroatische Wikipedia steht immer wieder im Verdacht, extrem nationalistisch unterwandert zu werden, weil je weniger Leute da sind, desto schneller passiert sowas natürlich auch, desto schneller kann man quasi da auch übernehmen und desto schwieriger wird es dann auch, sich dagegen zu wehren, wenn das passiert. Also ich sage jetzt mal, da sprechen wir aus einer recht luxuriösen Situation im deutschsprachigen Raum, wo es einfach die Masse schwieriger macht. Das ist in kleinen Wikipedien nochmal ein ganz anderes Thema und auch ein sehr viel größeres Problem, muss man auch ehrlich sagen.
Darf ich gleich nur eine kleine Frage hinterherwerfen? Wir würden nämlich auch interessieren, wie der Bestand von der Community sozusagen ist. Also kommen da laufend immer wieder viele, viele neue Leute dazu, die sie dann auch halten vielleicht auf da? Oder ist das, sagen wir mal, seit 10 Jahren derselbe enge Kreis an Personen?
Es ist zunehmend schwierig, zumindest in gewisse Positionen zu kommen. Also man merkt schon, es gibt einen engen Kreis an Menschen, die 10 Jahre plus dabei sind, die auch gewisse Positionen haben. Und da ist es für Neulinge nicht immer einfach, reinzukommen oder sich dasselbe Standing zu erarbeiten. Und generell ist es so, dass wir auf jeden Fall mehr Mitwirkende brauchen könnten. Also wir sind jetzt noch keine schrumpfende Community, vor allem in Österreich sind wir eigentlich sogar leicht wachsend. Aber es ist definitiv, auch wenn man sich die Altersstruktur eben anschaut in der deutschsprachigen Wikipedia, schon auch eine unserer Herausforderungen, dass man auch noch mehr junge Menschen gewinnen muss, beizutragen und mitzuwirken. Und das eine ist, Menschen zu finden und zu motivieren, und das andere ist aber auch diese Willkommenskultur auf den Projekten zu haben, die es den Menschen dann auch ermöglicht zu bleiben oder die motiviert zu bleiben. Und das ist natürlich was anderes als in den Pionierjahren vor 10 Jahren, wo man gekommen ist und dann innerhalb kürzester Zeit konnte man sich ein gewisses Standing erarbeiten. Es ist eine Meritokratie, die basiert natürlich darauf, dass man irgendwie beiträgt und dann auf dem Respekt untereinander vor dem, was man gemacht hat. Und das ist schön und das ist auch wichtig, aber gleichzeitig macht es das wahnsinnig schwierig für Menschen, die jetzt noch nicht zehntausende Bearbeitungen vorzuweisen haben. Und da versuchen wir auch, an dieser Kultur zu arbeiten, um da ja Räume zu schaffen, die Community auch zu erneuern. Aber es ist nicht einfach, also das ist definitiv eine Herausforderung.
Eines der erstaunlichsten Phänomene bei Wikipedia ist, wenn man einen Eintrag in verschiedenen Sprachen, also großen Sprachen, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, öffnet, einen Eintrag zum gleichen Thema oder 4 Einträge, zeigen sich oft gravierende Unterschiede. Je nachdem kann auch ein Thema sein, vielleicht von einem Autor, das vor kurzem bei Pirandello entdeckt, dass das doch ziemlich anders ist. Wie ist das erklärbar? Das ist die Frage 1. Und dann hätte ich noch eine Anmerkung, weil Sie sagen, assume good faith. Bei Kontrolle sollte man auch eher von dem schlimmsten Fall und nicht vom besten Fall ausgehen. Und ich würde es schätzen, wenn die Autoren, wenn es einen Lebenslauf der Autoren gäbe, wo, ähnlich wie bei wissenschaftlichen Artikeln, ein Professor schreibt, unter anderem arbeite ich für Coca-Cola, solche im Lebenslauf angekündigten Interessenslagen wären bei Versionen oder Autoren, die Versionen schreiben, ein wichtiger Schritt zur Transparenz, denke ich.
Gut, ich fange mit der ersten Frage an, die Unterschiede in den Inhalten und den Landesversionen. Das liegt natürlich schon daran, dass manche, also es kommt schwer auf das Thema an, aber dass gewisse Themen sind ja auch sehr, also geschichtliche Themen vor allem, merkt man, dass die sehr geprägt sind von der Kultur, die es in dem Land gibt und auch was das Bildungssystem vorgibt. Also Deutschland geht anders mit seiner Vergangenheit um als Österreich und als Polen. Und deswegen gibt es auch dann, gerade wenn man zum Beispiel rund um den Zweiten Weltkrieg schaut, dann ist das natürlich was ganz anderes, ob man in der polnischen Wikipedia schaut, als auch in der deutschsprachigen Wikipedia. Ich glaube, zum Teil ist das aber auch gut und richtig. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir zu einer gemeinsamen Weltwahrheit kommen müssen. Also ich glaube schon, dass diese Vielfalt sich durchaus auch in Unterschieden ausdrücken kann. Und auf Wikidata zum Beispiel wird dem auch Rechnung getragen, dass nicht alles ist einfach nur wahr oder falsch. Also zum Beispiel ist Palästina ein Land? Ja oder nein? Da gibt es einfach, es gibt nicht nur die eine Antwort drauf. Wikidata ist zum Glück eine Datenbank, die es ermöglicht, verschiedene Werte einzugeben, um diese Frage zu beantworten. Ja, also es ist ein Land oder es ist kein Land. Es kommt darauf an, welche Quelle man heranzieht. Und dasselbe ist, dass es wahrscheinlich auch sehr hochwertige Literatur und Quellen in Italien oder in Deutschland anders mit gewissen ihre Geschichte umgehen und mit anderen Themen vermutlich auch. Also es kommt auf das Thema an. Es mag manchmal natürlich sein, dass die Community, wie ich es vorher gesagt habe, einfach kleiner ist und vielleicht wirklich eine Schlagseite hat, eine ideologische. Aber ich würde nicht sagen, dass Unterschiede immer was Schlechtes sind oder falsch sind, sondern ich glaube, diese Vielfalt kann durchaus auch bereichernd sein und was Wichtiges und was auch die Komplexität unserer Welt einfach widerspiegelt. Und das macht die Wikipedia am Ende des Tages. Sie produziert das ja nicht, sondern sie spiegelt wieder, was wir für Komplexitäten haben. Und sie ermöglicht uns aber zumindest in den Dialog zu treten. Und das ist dann das Zweite. Also ich gebe völlig recht, dass man nicht blauäugig oder naiv jetzt draufschauen sollte, assume good face, wir sind alles Altruisten und wir haben uns alle lieb. Und darum geht es nicht. Aber es geht darum, immer ein Grundlevel an Respekt zu behalten zum Gegenüber, dass ein Dialog noch möglich ist. Wenn man das eben zumacht durch Beschimpfungen oder Unterstellungen, ja, die auf eine bestimmte Art und Weise vor allem kommuniziert werden, dann ist einfach dann, und das merken wir gerade an allen Ecken unserer Gesellschaft, dann verhärten sich diese Grenzen und Gräben und dann geht irgendwann nichts mehr weiter. Und so habe ich das gemeint, also quasi zu versuchen, eine Grundstimmung zu erhalten, die zumindest noch ein Mindestmaß an Respekt und Wertschätzung einer anderen Meinung oder einer anderen Weltsicht ermöglicht. Und da zumindest davon ausgeht, dass auch wenn du anders denkst als ich, nämlich dich immer noch grundlegend als Mensch war, der gute Absichten hat. Was nicht heißt, dass vielleicht manche gefärbt sind. Aber wie gesagt, hier ist auch durch die Vielfalt, macht man das Problem, glaube ich, kann man das Problem wettmachen. Je mehr Menschen mitarbeiten und je vielfältiger die Meinungen und Hintergründe sind, desto mehr kann man es auch verkraften, wenn dann wirklich jemand eben eine Weltsicht hat, ausgrund einer beruflichen Erfahrung, aufgrund, wenn man auf einer Payroll von irgendjemandem steht. Oder was auch immer. Offenlegung und Transparenz ist was, wo wir generell kein Fan davon sind. Anonymität im Netz ist für uns ein Grundwert. Und es ist auch was, was man im deutschsprachigen Raum vielleicht so nicht sofort auf dem Radar hat, weil wir sehr privilegiert arbeiten. Ja, also wir haben viel Freizeit und wir können recht frei unsere Meinung äußern, aber viele unserer Community-Mitglieder arbeiten unter ganz anderen Umständen in Systemen und politischen Klima, wo, wenn man einfach wüsste, wer da dahinter steht, Leib und Leben mitgefährden würde. Und also ein großer Teil von diesen Aushandlungsprozessen und von der Freiheit, Meinung und Wissen so zu generieren, hat auch mit der Anonymität im Netz zu tun. Das ist für uns ein Grundwert, den wir auch verteidigen.
Ja, ich wollte eigentlich anschließen, ist es überhaupt möglich, neutral zu informieren, weil wenn ich eine gewisse Auswahl habe unter den Autoren und Autorinnen, das ist doch ein gewisses gesellschaftliches Segment. Wenn ich sage, ich habe jetzt Männer ab 50 gebildet, ist das was anderes, wie wenn ich habe junge Frauen, die politisch links denken, oder ich habe Leute, die einen Pflichtschulabschluss haben, die sich wahrscheinlich eher nicht beteiligen werden. Also ich habe immer nur ein kleines Segment der Gesellschaft und das muss ja eigentlich einerseits bei der Auswahl der Themen, andererseits auch bei den Inhalten verzehren. Nicht in dem Sinn, dass man jetzt absichtlich falsche Inhalte postet, die nicht belegt werden, aber zum Beispiel, indem ich Studien zitiere, wo ich zwar eine schöne Studie habe, aber wenn ich dann bei der Studie nachschaue, ist die vielleicht nicht ganz seriös, oder ich verwende Attribute wie rechtsextrem, linksextrem oder islamistisch etwas unreflektiert, je nach eigene ideologische Ausrichtung. Also erstens, wie sehen Sie diese Bubble, die man trotzdem nicht ganz vermeiden kann? Und ein zweites Thema, was mich dann nur interessiert, ist auch diese Abspaltungen von Wikipedia, die es gibt, oder nicht Abspaltungen, aber Gründungen zum Beispiel. Es gibt ein rechtes Wikipedia. Ich habe mir das einmal angeschaut, da können Leute, die wirklich, ich sage nicht rechten, sondern schon fast rechtsextremen Hintergrund haben, also da stehen aberwitzige Sachen drinnen, also wo ich gar nicht weiter darauf eingehen möchte. Ja. Mhm. Aber also einzelne Communities gründen dann sich sozusagen ihr eigenes Reich, und vielleicht gibt es das auch dann noch in der islamischen oder linksextremen Version, das weiß ich nicht. Aber diese Tendenzen würde mich auch noch interessieren, da ein paar Hintergründe zu erfahren.
Also ich gebe komplett recht. Wir bewegen uns in der Bubble, und wie ich gesagt habe, wir versuchen, den Kreis auszuweiten, aber halt in den Grenzen, die mit einer Enzyklopädie möglich sind. Und da muss man schon auch sehen, eine Enzyklopädie ist eine westlich geprägte Idee von Wissen und wie Wissen entsteht. Und solange man quasi auch sagt, so, wir möchten eine Enzyklopädie schreiben und alle Regeln danach gemacht werden, kommt das mit gewissen Limitationen. Also mein Bruder zum Beispiel ist Handwerker mit nur Pflichtschulabschluss, aber jetzt eigener Unternehmer. Und all das Wissen, das er hat, ist praktischer Natur, das nicht dokumentiert ist. Also er wüsste ganz viel, das vielleicht sogar in einer Form relevant wäre für die Wikipedia, aber es wird ihm nicht möglich sein, das mit Quellen zu belegen und hinüberzubringen. Und wenn man das global sieht, dann wird es noch komplexer, weil ganz viele Kulturen auf oral überlieferten Traditionen basieren und eben nicht auf verschriftlichtem Wissen. Und es ist dann auch mit der Enzyklopädie schwierig. Also ich glaube, dazu muss man dann vielleicht auch über die Enzyklopädie irgendwann hinausgehen und sagen, die Wikipedia alleine kann nicht alles abdecken. Ja? Also ich glaube, wir geben uns Mühe, und ich gebe da komplett recht, wir brauchen verschiedene Perspektiven, und diese Biases in der Sprache und so, ich glaube, die kriegt man nur durch Vielfalt und möglichst viele verschiedene Sichten weg, aber es wird wahrscheinlich trotzdem sehr akademisch und westlich geprägt bleiben, und für alles andere müssen wir uns eigentlich überlegen, was sind da andere Plattformen, die wir machen können. Und da haben wir dann eher das Problem, können Projekte wie die Wikipedia heutzutage überhaupt noch entstehen? Ich glaube, manchmal nicht. Ja? Die rechtlichen Rahmenbedingungen etc. Es ist einfach unglaublich schwierig. Und nicht zuletzt die Finanzierung. Also wir haben einfach das Glück, dass wir mittlerweile eine starke Marke haben, so einen Mehrwert für Menschen liefern, dass sie bereit sind, mit kleinen Spenden uns zu finanzieren oder uns als Verein quasi zu unterstützen, weil sie den Mehrwert anerkennen. Aber viele neue kleine Projekte müssen sich das erstmal erarbeiten und sterben manchmal oder verharren dann auf so einer Vorentwicklungsstufe, wo das nicht möglich ist. Und ich bin, wie man vorher gesagt hat, auch an anderen Initiativen beteiligt, in Advisory Boards und so weiter, und sehe, was das für ein Kampf ist. Es gibt dafür öffentlich wenig Gelder, und dann, ja, dann bleibt nur die Kommerzialisierung oder Spenden, und für Spenden reicht es ganz oft nicht. Wir machen uns auch darüber Gedanken. Ich glaube, Wikidata ist auch eine gute Möglichkeit, einige der Limitationen, die mit einer Enzyklopädie kommen, in Zukunft zu überwinden, was eben Wissensaufbereitung, Wissenssammlungen angeht. Aber auch hier kann Wikimedia-Projekte oder Wikipedia nicht das Allheilmittel für Shortcomings oder Dinge sein, die generell schwierig sind in unserer Welt. Und die Frage hatte noch einen zweiten Aspekt, richtig?
Die neben Wikis.
Die Nebenwikis.
Die Nebenwikis.
Das kommt daher, dass, wie gesagt, die MediaWiki-Software ist eine Open-Source-Software, und die darf jeder benutzen. Und wenn man die quasi nicht vom Design her sehr verändert, dann schaut so ein Wiki, wenn ich jetzt eins aufmache, sehr ähnlich aus wie die Wikipedia. Und das kann man natürlich so machen, dass es erst recht mit Fleiß sehr ähnlich ausschaut wie die Wikipedia. Das ist eine der Downsides von quasi offenen Projekten, dass wir auch keine Kontrolle darüber haben, wer das nutzt. Also auch da kann man nur mit Medienkompetenz begegnen, dass Menschen, die sowas lesen, das hoffentlich auch richtig bewerten und den Unterschied sehen. Aber ansonsten sind keine Spin-offs von uns, sondern einfach Menschen, die dieselbe Software nutzen. Ja, und WikiLeaks zum Beispiel ist ja auch sehr viel umstrittener als unsere Projekte. Und viele sagen auch so, ja, wie ist das so, mit Julian Assange umzugehen? Und haben Sie den schon mal getroffen? So, nö, habe ich nicht, weil Julian Assange hat mit mir gar nichts zu tun und mit Wikimedia. WikiLeaks basiert nur auch auf derselben Software und hat auch das Wort Wiki drin aus denselben Gründen, aber es hat mit uns nichts zu tun. Es hat auch nie was zu tun gehabt und sich abgespaltet oder so. Das hängt wirklich einfach nur mit der technischen Grundlage zusammen, die wir gemeinsam nutzen.
Das ist ja übrigens ähnlich mit diesem Social-Media-Projekt, das jetzt gestartet vom Gründer, oder? Weil das war ja gerade in den Medien, ja, dass sozusagen ein neues Social-Media-Projekt kommt. Das hat ja mit euch eigentlich auch nichts zu tun, oder?
Genau, also außer, dass es der Gründer ist und dass es auch durchaus einige Menschen in unserer Community gibt, die das unterstützen. Also ich habe es jetzt durch meine Timelines auch fliegen sehen, dass Leute sagen, hört sich nach einer guten Idee von Jimmy an, unterstütze ich mal, ich werde Mitglied. Also es ist, ich kann auch gar nicht im Detail viel darüber erzählen, weil es nicht unser Projekt ist, aber es ist eine Social-Media-Plattform, die faktenbasiert arbeiten möchte und sehr viel damit zu tun hat. Er hat auch vor 2 Jahren ein Projekt gegründet, Wiki Tribune, das Journalistinnen mit ehrenamtlichen Fact-Checkern zusammengebracht hat. Ist, glaube ich, nicht, hat sich nicht ganz so positiv entwickelt, wie er es gehofft hat, weil man hört jetzt nicht mehr sehr viel davon. Das sind alles Dinge, die jetzt mit uns nicht direkt zusammenhängen, außer dass sie vielleicht ähnliche Technologien nutzen, dass eben Jimmy Wales, der nach wie vor bei uns im Board ist, aber sich halt seitdem anderen Projekten gewidmet hat und eben die Unabhängigkeit des Journalismus ist so ein Thema, das ihn sehr bewegt und wo er schon seit Jahren mit verschiedenen Initiativen versucht, da was zu Positiven zu bewirken, aber es ist nicht leicht.
Bitte. Grundsätzlich finde ich Wikipedia sehr fein, benutze es selber auch gerne und es ist wunderbar, wenn man vergleicht, wie alt die herkömmlichen Lexikonwerke sind und wie wenig oft die überarbeitet wurden. Aber es gibt eben grundsätzliche Probleme und ich möchte gleich einmal einer Aussage von Ihnen widersprechen, die gelautet hat, alles muss mit Quellen belegt sein. Das ist natürlich ganz und gar nicht so. Das wäre ja auch unmöglich. Wenn ich einen einzigen Satz über ein Thema in Wikipedia schreibe, stecken da vielleicht 5 Tatsachen drinnen oder 3 oder 2, die alle belegt werden müssen und nirgendwo passiert das in keinem Artikel, glaube ich. Ein ganz ein triviales Beispiel, mit dem ich mich selbst beschäftigt habe. Es gibt einen Artikel über das sogenannte Uhlenhaut-Coupé, das Mercedes-Benz 1955 gebaut hat. Und da stand ein Artikel drinnen, das Uhlenhaut-Coupé schaut so und so aus, hatte diesen und jenen Motor. Da stand so drinnen und ich wusste selber zufällig, weil ich mich dafür interessiere, dass es 2 solcher Coupés gab. Und das habe ich dann bei den Anmerkungen irgendwann, also bei der Diskussion, dazugeschrieben und irgendwer hat das dann netterweise eingebaut. Das ist ein triviales Beispiel. Es gibt beliebig viele solcher Beispiele. Wer hat belegt, dass das Uhlenhaut-Coupé 1 war und nicht 2 oder 3 oder 5? Und ähnliche Beispiele finden Sie für jeden beliebigen Artikel. Also es ist schlicht unmöglich, alles mit Quellen zu belegen. Und das zweite Problem haben Sie ja schon angesprochen. Eine Quelle, was ist eine Quelle? Wenn ich einen Zeitungsartikel habe, dass mein eigener Bruder am so und so vielten geboren ist, aber aus einem Druckfehler oder aus einem Verständnisfehler des Redakteurs steht ein falsches Datum in dieser Quelle, dann gilt diese Quelle mehr als das Zeugnis der eigenen Verwandtschaft. Das wäre ja absurd, aber solche Dinge passieren. Und selbst wenn es vermeintlich bessere Quellen gibt, zum Beispiel ist Josef Roth am 2. September 1894 geboren. Ich kann seinen Grabstein fotografieren. Da steht ein falsches Geburtsdatum oben, zumindest am 2. Grabstein. Es gab einen 1. Grabstein, da waren die Geburtsdaten richtig. Das weiß ich, das wissen andere Leute auch. Selbst wenn ich dieses Foto habe, kann ich das Pech haben, das Foto vom falschen Grabstein haben. Selbst vermeintlich bessere Quellen als eine Zeitungsartikel müssen keine zuverlässigen Quellen sein. Also es ist schlicht und einfach unmöglich, alle diese Quellen zu überprüfen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ernst das genommen wird, aber es ist sehr schwierig, auch wenn man glaubt, dass es leicht ist. Und ein drittes Problem, das mir aufgefallen ist, viele Artikel für Fachthemen basieren auf einem einzigen Grund, auf einer einzigen Grundaussage, die man dann 100-fach in verschiedenen Foren gleich liest. Und wenn diese Grundaussage aber von jemandem bewusst falsch oder missverständlich getroffen wurde, dann breitet sich das im Schneeballsystem aus und alle halten das für die Wahrheit. Aber es wurde nur sehr oft verbreitet und immer die gleiche Grundaussage von der gleichen Quelle. Das ist auch ein Grundproblem, glaube ich.
Wobei das ja ein grundsätzliches Problem manchmal ist, also nicht nur von
allem Internet.
Ja, ja. Alles also Probleme gibt es viele, das leugne ich nicht. Es war, glaube ich, keine Frage, sondern ein Statement, oder?
Ja. Vielleicht können wir mal die Würfel darüber geben. Man kann es würfeln. Ja, genau. Wunderbar. Das Rotweinglas steht noch immer. Ich würde vielleicht ganz kurz, bevor Sie, nicht weil ich Ihre Frage verhindern will, sondern ich würde ganz gern wissen, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, wie viele Fragen noch da sind, damit man irgendwie vielleicht, sehr gut. Ja, wir haben, gut, wunderbar. Ich möchte, dass jeder gern irgendwie drankommt, wenn es möglich ist.
Also wenn ein neuer Artikel ins Wikipedia kommt, gehe ich davon aus, dass die Fakten gecheckt wird. Wie sieht das aus? Geht das dann über die sogenannte Schwarmintelligenz? Oder gibt es dann Fachleute, die die Fakten tatsächlich wirklich checken?
Über die Schwarmintelligenz. Und ich sage jetzt auch nicht, dass jeder Fakt direkt gecheckt wird. Also ganz oft ist es natürlich schon so, man schaut sich's an und wenn es so ausschaut, das wird es Sinn machen, wird auch nicht bei jedem Link und vor allem auch bei Büchern ist es natürlich oft nicht leicht. Wenn jetzt Literatur zitiert wird, die jetzt nicht leicht zu bekommen ist, dann ist es natürlich auch gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Aber wenn es grob Sinn macht, dann wird das wahrscheinlich so zumindest eine Weile stehen bleiben. Und so können natürlich auch, wenn man sich sehr viel Mühe gibt, durchaus auch mal Dinge drin stehen bleiben, die vielleicht nicht stimmen. Also das ist durchaus möglich. Aber es ist nicht so, dass jetzt dass zu gewissen Themen nur Expertinnen und Experten da das letzte Wort haben, sondern das ist wirklich eine Schwarmintelligenz und da kann jeder mitdiskutieren, der mitdiskutieren möchte oder eine Meinung dazu hat oder meint, er kennt eine bessere oder andere Quelle. Ja.
Aber Sie haben erst erzählt, es gibt, oder du hast erst erzählt, es gibt Untersuchungen sozusagen, wie weit Wikimedia von der Wahrheit entfernt ist. Ganz am Anfang, oder?
Die Qualität.
Ja, die Qualität, genau.
Mit anderen Enzyklopädien, also mit klassischen gedruckten. Genau. Gibt es aus der englischsprachigen zum Beispiel. Aber man kann davon ausgehen, dass es in den großen Sprachversionen mit vielen Menschen für den Grundkanon an Allgemeinwissen auch so ist. Bei Orchideen-Themen oder Unterthemen kann es natürlich immer sein, dass das Standard nicht dasselbe ist wie jetzt beim Artikel über Wien oder so. Ja. Also es gibt natürlich Unterschiede, aber der Grundstandard beim Allgemeinwissen ist vergleichbar mit gedruckten Enzyklopädien, wo es ja auch Fehler gab. Also es ist ja nicht so, dass es da keine Fehler gab.
Bitte.
Hallo. Ich habe eine Frage, die sich bezieht sich auf das Verhältnis von Wissen und Medienkompetenz. Also Sie haben immer mal wieder darauf hingewiesen, dass immer da, wenn es möglicherweise kritisch wird mit der Frage, kann ich dem trauen, was da jetzt auf Wikipedia steht, dann referieren Sie auf die Medienkompetenz, die es dann braucht, um überprüfen zu können, kann ich dem trauen, was dort ist. Jetzt könnte man ja sagen, was ist Medienkompetenz am Ende? Wissen. Was wiederum bedeutet, wenn man dem Gedanken folgt, ich muss schon wissen, was ich weiß, damit ich auf Wikipedia das finde, was ich weiß. Was eine Paradoxie wäre. Und meine Frage ist eigentlich, falls an diesem Gedanken irgendwas dran sein sollte, wie diskutiert ihr das bei euch? Also, dieses Wissen, was man braucht, um das Wissen als Wissen zu erkennen, und dann aber eigentlich sich ja das Wissen, was dort abgebildet ist, ja möglicherweise von Usern genutzt wird, die das genau nicht haben.
Also ganz ehrlich muss ich sagen, für die meisten unserer Autorinnen und Autoren ist das wichtigste Thema nicht, was der User oder die Leserin denkt. Also ich glaube, das muss man schon auch mal ehrlich sagen. Und ich finde, das ist auch völlig fair, dass jemand in seiner Freizeit hauptsächlich mal über die Dinge schreibt und auf die Art schreibt, die ihm oder ihr Freude macht und ihren Fähigkeiten entspricht. Und es ist so, also meiner Meinung nach denken wir oft oder denkt unsere Community oft ein bisschen zu wenig vielleicht auch an die Konsumentinnen. Das ist auch quasi ein Fokus, den wir manchmal versuchen zu verändern in unserer Diskussion. Aber wie gesagt, also dass man alle Probleme, die wir jetzt in einer modernen Informationsgesellschaft haben und der Medienkompetenz komplett auf dem Rücken von Freiwilligen austrägt, das wird es nicht spielen. Also je mehr man den Menschen auferlegt, desto weniger werden Leute Lust haben, da dann mitzuschreiben. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen und wir stellen uns, und je wichtiger die Wikipedia wird, und man hat es jetzt im Wahlkampf auch wieder gesehen, wir haben alle so viele Interviews gegeben vor dem Wahlkampf, weil man einfach sieht, wie wichtig und mächtig die Wikipedia mittlerweile ist und weil alle wissen wollten, also die Gesellschaft will wissen, wer schreibt. Damit, wie einfach ist es, das zu unterwandern? Habt ihr Leute von diesem Spektrum? Und wir stellen uns dem und wir reflektieren das auch, aber man kann jetzt von unseren Freiwilligen auch nicht erwarten, dass das quasi ihre Hauptmotivation ist. Und ich sage ehrlich, das ist es für viele auch nicht. Für manche vielleicht schon. Also es gibt durchaus Leute, die schreiben für gewisse Zielgruppen und haben das irgendwie sehr im Kopf, aber ganz viele möchten einfach, die kommen abends heim und entspannen sich 2 Stunden, indem sie über Schmetterlinge schreiben und die möchten sich irgendwie sonst eigentlich über gar nichts Gedanken machen. Und das finde ich, ist es auch völlig okay. Ja, also ich glaube, wir müssen irgendwo die Grenzen ziehen, die möglich sind über die Ehrenamtlichkeit, auch wenn das vielleicht jetzt eine enttäuschende Antwort ist, aber ich möchte da auch realistisch und ehrlich sein. Also das ist natürlich jetzt nicht die Haupttriebfeder für die meisten unserer Leute. Und denen wird es oft zu politisch, weil eigentlich unsere Leute sagen, wir sind eine Enzyklopädie, wir sind neutral, was nicht stimmt. aus meiner Sicht. Also die Wikipedia selber ist ein Statement, wir stehen für was. Ja, freies Wissen ist nicht neutral, das ist schon mal eine Position und zwar eine ziemlich radikale eigentlich. Ja. Aber unsere Leute halten sich eigentlich am allerliebsten aus solchen Dingen raus. Und es war auch eine Riesendiskussion zum Beispiel, ob wir rund um die Urheberrechtsdebatte da einen Tag die Wikipedia vom Netz nehmen quasi. Die war ja quasi einen Tag in der deutschsprachigen Welt vom Netz genommen. Also man konnte nicht auf die Inhalte zugreifen, am Telefon schon, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das war eine riesige Diskussion, wenn man gesagt hat, machen wir uns nicht unglaubwürdig, wenn wir uns da zu sehr einbringen. Und ich glaube, das ist dasselbe auch mit diesen politischen Themen. Viele unserer Leute möchten da gar nicht zu sehr drüber nachdenken oder sich zu sehr einbringen. Die möchten da auch mal loslassen können. Ja? Also es ist ja auch oft eine deprimierende Welt mit den ganzen Nachrichten und dieses ganze Thema Fake News ist ja was, das zieht wahnsinnig viel Energie den meisten Leuten. Das ist nicht angenehm und dann kann man es von unseren Leuten auch nicht erwarten, dass das dann auch noch das präsente Thema ist, wenn sie ihrem Hobby nachgehen. Und die Wikipedia, das ist ein Hobby für die meisten.
Aber das heißt, unsere Leute sind die, die schreiben.
Bitte?
Wenn Sie sagen, unsere Leute,
ja,
meinen Sie die Leute, die schreiben,
ja,
nicht die, die lesen?
Ja, ich glaube.
Wer war dran?
Aber es gibt eigentlich, also überhaupt, also es gibt keine Logarithmen im Hintergrund, die in irgendeiner Form sozusagen nur was kontrollieren oder so, sondern das ist eigentlich alles menschbasierend.
Ja, genau. Und also die Wikipedia oder die Wikimedia Foundation stellt auch sehr sicher, dass wir gar nicht viel im Hintergrund, also wir sammeln auch keine Daten der Nutzerinnen, wie gelesen. Also das ist halt auch so, wir könnten auch gar nicht jetzt auf solche Dinge eingehen, weil wir solche Daten nicht sammeln, auch aus Überzeugung. Ja? Also wir sind eine der wenigen Webseiten, wo das Verhalten eben nicht getrackt und ausgewertet wird. Hat Vor- und Nachteile. Natürlich könnte man daraus dann super, ja, was wird am Artikel zuerst? Und ich meine, wenn man auch anschaut, die Wikipedia, die schaut ja auch aus wie aus einer anderen Zeit. Das ist ja super retro vom Design. Das ist ja nichts mehr, was heute noch irgendjemand so machen würde, ja. Und das sind halt alles, es ist so ein bisschen die Kehrseite, aber auch von dem, dass man, ja, also es sind alles Aushandlungsprozesse, aber wir haben da gar nichts im Hintergrund laufen. Also wir haben keine Klickzahlen, keine Nutzerverhaltensweisen etc., weil wir aus Prinzip solche Dinge nicht sammeln wollen.
Und gibt es irgendwelche sozusagen Maßnahmen in Form von Kongresse oder was auch immer, wo man dann eigentlich auch schaut, dass man die Community zusammenbringt oder so dieses gemeinsame Mindsetting hat oder also wie schützt man sie vor Übergriffe oder dass die Unwahrheit sozusagen da irgendwie sich einschleicht? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen oder Gemeinschaftsaktivitäten?
Natürlich schon. Also es wird diskutiert. Die Geschäftsführerin der Wikimedia Foundation hat sich gerade, als YouTube das gemacht hat, was ich da vorher eingeblendet habe, auch öffentlich sehr dafür ausgesprochen und da unsere Community auch in Schutz genommen, dass eben solche Effekte nicht einfach unreflektiert stattfinden. Und wir haben internationale Konferenzen, wo sich unsere Leute treffen und wo auch die sich für diese Themen interessieren und die vielleicht politischer sind oder eben auch netzpolitischer engagiert sind, sich zusammentun und auch gemeinsame Aktivitäten machen. Aber es ist immer ein Zusammenspiel aus Offline und Online, weil natürlich ganz viele Menschen möchten gar nicht aus der Anonymität raus, die arbeiten mit, aber die würden nie zum Offline-Treffen kommen oder irgendwo hinfahren, weil sie einfach anonym bleiben möchten. Und die müssen aber auch Teil der Entscheidungsprozesse und Diskussionen sein. Also wir machen auf Konferenzen Dinge, aber auch da schauen wir, dass das quasi dann nicht nur die paar Privilegierten sind, die 1000, die einmal im Jahr zur Wikimania fahren können, sondern das müssen schon Prozesse sein, die alle mitnehmen können, die da mitmachen möchten. Aber es ist natürlich nicht leicht, weil wir sind fragmentiert. Ja, also jede Wikipedia hat ihre eigenen Regeln und die Communities sind völlig frei, sich diese Regeln zu geben. Und ich als Verein habe keinen Einfluss drauf und auch die Wikimedia Foundation hat keinen Einfluss drauf. Also wir fangen jetzt gerade erst an, wirklich sehr sehr krasses Harassment, also sehr Hass im Netz, also das findet ja auch auf der Wikipedia statt, da Grenzen zu ziehen und die auch zu durchzusetzen, auch wenn das Mandat noch gar nicht wirklich da ist. Weil das Mandat ist eigentlich von Jimmy Wales, ihr gebt euch die Regeln, ihr macht, was ihr möchtet. Und langsam merkt man aber, es muss gewisse Grundspielregeln geben und die müssen von irgendjemandem eingefordert werden. Und da haben wir auch gerade einen internationalen Strategieprozess laufen, wo es um solche Dinge geht. Also welche externen Herausforderungen gibt es und wie gehen wir intern damit um? Und da ist natürlich so ein dezentrales Netzwerk, das sehr anarchisch funktioniert, auch nicht etwas, wo man schnell mal sagen kann, das ist unsere Lösung und die wird jetzt top-down runter exekutiert, ja.
Aber ich denke, dass das notwendig ist, weil diese Kommerzialisierung von Wikimedia durch Dritte, die gibt es aus meiner Erfahrung ja wirklich.
Ja, die gibt es natürlich. Ja.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar vorher ist es jetzt darum gegangen, wie verhindert man, dass sich die Unwahrheit einschleicht in Artikel? Meine Frage geht in die entgegengesetzte Richtung. Wie verhindert man, dass die Wahrheit verschwindet aus manchen Artikeln? Ein typisches Beispiel wäre eine Biografie. Es gibt Personen, nehmen wir einen Politiker, wo es eher dunklere Kapitel oder peinliche Aktionen gibt. Und ich habe zumindest gehört, ich weiß nicht, ob es so ist, dass wenn dieses dunkle Kapitel dann in einer Biografie eines Politikers, der viele Anhänger hat oder auch Mitarbeiter in der eigenen Partei, dann erscheinen, dann verschwinden sie wieder und dann erscheinen sie wieder oder verschwinden wieder, weil die Interessen dahinter stecken. Und wie geht Wikipedia vor, dass einmal gemachte Aussagen dann wieder nicht von gutmeinenden oder nicht so gut meinenden Personen wieder hinausgelöscht oder weggeschrieben werden? Und wie oft passiert das? Wissen Sie das? Und welche Strategien gibt es, dass das nicht so verschwindet?
Das passiert wahrscheinlich dauernd. Also während wir sprechen, passiert das wahrscheinlich in einigen Artikeln. Und dann ist die Frage, wie lange es dauert, bis jemand das sieht und wieder zurückreklamiert. Also weil eigentlich unsere Herangehensweise, solange es eine Quelle dafür gibt. Ja, und das ist aber auch, und da gibt es auch unterschiedliche Rechtsnormen. Also in Europa haben wir dieses Recht auch vergessen, dass man auch sagt, irgendwie, wenn man mal straffällig geworden ist, nach einer gewissen Zeit muss das aus dem Gedächtnis, dem Online-Gedächtnis der Menschheit zumindest mal verschwinden oder nicht mehr so leicht auffindbar sein. Das ist in den USA noch nicht so, aber das kommt da gerade langsam hoch. Also das ist auch so ein Thema, das Neues mit den Technologien und mit dieser Zeit, in der wir leben, wo wir auch noch nach Möglichkeiten suchen, damit umzugehen. Das spielt da ja alles mit rein. Also wie lang ist denn sowas aktuell und wie lang muss so ein Mensch sowas mit sich rumschleppen? Da gibt es in Europa eine andere Philosophie dazu momentan als in den USA. Und das wird noch ein sehr langer Aushandlungsprozess sein. Aber letztendlich momentan, weil unsere Server stehen in den USA und es hat eines der liberalsten Meinungsfreiheitsgesetze noch, die es gibt auf der Welt. Und von dem her ist es sehr schwierig, zumindest über Klagen sich daraus quasi zu, und das ist auch einer der Gründe, warum wir in der Türkei gesperrt sind, weil einfach irgendwie selektiv Inhalte herausgenommen werden sollten. Das wurde nicht gemacht und dann wurde die ganze Wikipedia gesperrt. Und so geht es natürlich allen möglichen Celebrities und Politikern, dass die gerne Inhalte raus hätten. Am Ende des Tages müssen sie sich aber mit dem amerikanischen Gericht dann auseinandersetzen. Und da ist unsere Herangehensweise, solange es eine einigermaßen seriöse Quelle dafür gibt, bleibt es in diesem Artikel drinnen. Da tut man sich wahnsinnig schwer raus und die Rechtsabteilung der Foundation rühmt sich damit, dass wirklich eine Zero-Takedown-Statistik in den letzten Jahren hatte, wo quasi keine der Rechtsverfahren erfolgreich ausgegangen sind für den, der geklagt hat. Also in den letzten Jahren...
Das ist nicht so einfach.
Ja, aber das geht wieder rein. Also da würde ich wirklich gerne, also da müssen wir über einzelne Artikel reden, wo es wirklich rausgenommen wurde und dann draußen geblieben ist. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, außer es ist irgendwie Harry X, der Boxer von nebenan, für den sich keiner interessiert, wo dann quasi, dass er vielleicht einmal seine Frau verprügelt hat, dann rausgenommen wird und niemand merkt, dass es nicht wieder. Also, aber bei allen Personen des öffentlichen Lebens, die stehen auf der Watchlist von genug Leuten, das kommt wieder rein. Also das ist dann vielleicht für einen Tag draußen, dann ist es wieder da.
Wikipedia ist eine wissenschaftliche Institution in Österreich. Kann man Spenden an wissenschaftliche Institutionen steuerlich abschreiben? Mir ist es aber noch nicht klar, wie das geht, wenn ich an Wikipedia in Österreich spende.
Wir fallen nicht unter die Steuerfreiheit, leider. Anders als in Deutschland. Das ist sehr eng gefasst in Österreich. Weil wir sind nicht in dem, also wir machen keine Wissenschaftsförderung in dem Sinn. Also zumindest nicht nach der Definition im Gesetz. Also unsere Steuern können wir leider nicht zurückerstatten momentan.
Ich hätte nur eine Frage, wie wäre das ideale Urheberrecht aus Sicht von Wikimedia?
Also ganz wichtig sind für uns, also es ist eine lange Diskussion, da könnte man noch einen eigenen Abend, glaube ich, damit füllen. Und da hätte ich auch noch quasi Kolleginnen, die da noch viel fundierter Auskunft geben könnten. Aber was für uns, also der schlimmste Gedanke wäre, dass man solche Software einführen muss. Ne? Also dass man eine Filtersoftware installiert haben muss, und das ist eben in dem Gesetzentwurf so drin, die quasi entscheidet, ist das eine Urheberrechtsverletzung oder nicht, und das dann quasi nicht runternimmt, wenn sich jemand beschwert, sondern im Vorfeld Dinge hinausnimmt. Das ist zum einen mal eine Zensurinfrastruktur, eine potenzielle, die auch so genutzt werden wird. Also das kann man, da kann man ganz sicher davon ausgehen, dass das quasi nicht nur zum Wohle genutzt wird. Und zum anderen haben wir bei der Software das Problem, dass Dinge wie Satire und andere Dinge, Ausnahmen, nicht erkannt werden können. Das kann unsere Community sehr viel besser. Wir hatten auch, also wir haben keinen größeren Skandal, dass Urheberrechte durch Wikimedia-Communities verletzt worden sind. Also unsere Leute, das sind wirklich Copyright-Nerds auf Wikimedia Commons, an denen, und ich ganz oft versuche ich ein Bild von einer Autorin zu bekommen, das schon mal woanders veröffentlicht wurde, und dann tue ich mir unheimlich schwer und sage dann immer, es tut mir so leid, dass das so schwer ist, obwohl sie das Bild spenden, aber das ist ja nur, unsere Leute nehmen es so ernst und wollen ja nur, dass die Fotografin zu ihrem Recht kommt. Also eine zweite Lizenz unter freier Lizenz, wenn das schon mal wo ist, das ist schneller weg, als man schauen kann. Das lädt, selbst wenn es der Fotograf selber hochlädt, ist das in der nächsten Sekunde weg, wenn man nicht noch dazu ein Schreiben schickt, wo drin steht, ich bin Fotograf XY, ich habe das hineingeschrieben. Also Algorithmen wären für uns in vieler Hinsicht schwierig, und auch wieder, wenn es um das Thema geht, wir möchten andere Projekte wie die Wikipedia, und wir könnten es uns mittlerweile leisten, unsere eigene Software zu programmieren, die nicht missbraucht werden kann, weil es wird darauf hinauslaufen, dass diese Softwaren von ein, zwei, und das werden dieselben Silicon Valley Firmen sein, gegen die dieses Urheberrecht eigentlich vorgehen möchte, werden das anbieten können, das muss von allen genutzt werden, die müssen dafür dann bezahlen. Wir könnten unsere eigene Sache programmieren, aber wir sind da ja die Ausnahme in dieser privilegierten Stellung. Ja, alle kleineren Projekte, ja, und wir hosten auch kleinere Wikis, das Regio-Wiki zum Beispiel in Österreich, die stehen da an. Also wie soll sich denn so ein kleines, ehrenamtlich betriebenes Projekt sowas leisten können? Und da will doch keiner mehr im Impressum stehen, da möchte doch niemand freiwillig mehr irgendwas machen, wenn man irgendwie jederzeit verklagt werden kann. Also ja, es ist... Und das ist nur, also das ist nur mal das Thema Algorithmen, dann fallen noch andere Dinge hinein mit Public Domain und mit Gemeinfreiheit und so weiter, aber da machen wir vielleicht mal einen eigenen Salon dazu.
Gut. Nachdem ich jetzt eigentlich keine Hand mehr sehe und keine Frage sozusagen im Raum mehr ist, hätte ich eine abschließende Frage noch. Und zwar, was macht dir Freude, ins Wiki zu schreiben? So private Frage.
Private
Frage. Die Frage, private Abschlussfrage.
Also ich habe angefangen, und das ist nach wie vor für mich das Schönste, wenn ich Menschen ein digitales Denkmal setzen kann, weil das ist letztendlich für mich ein Wikipedia-Artikel. Der wird vermutlich noch da sein, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und ich habe angefangen, über Frauen zu schreiben, die so zwischen den Weltkriegen in Kunst und Kabarett tätig waren, in den 20er und 30er Jahren, die oft jüdische Wurzeln hatten und deren Spuren sich dann verloren haben, also über die es dann auch insgesamt schon mal nicht viel Informationen gibt, die oft auch noch mit männlichen Pseudonymen gearbeitet haben, weil das damals einfach einträglicher war. Also zum Beispiel Henry Love war kein Mann, und das ist aber die Melodie, die wir aus dem dritten Mann kennen, wurde von ihr komponiert. Und einfach zu zeigen, Henry Love ist eigentlich eine Frau, und das war zumindest der Teil der Biografie, der irgendwie dokumentierbar ist, da ein digitales Denkmal zu setzen, das macht mir Freude, und das ist schön, und wenn man es dann googelt und ein paar Tage später ist das dann Hit Nummer 1 oder 2, das ist schon cool, ja.
Ja, ich finde, das ist eine schöne Abschlussgeschichte, der Henry Love oder die Henry Love. Ja. Vielen Dank für die Ausführung. Ich habe es recht spannend gefunden. Ihnen danke fürs Zuhören. Wer weiter Lust auf Wissen hat, kann morgen hier im Salon bei den Relatives vorbeischauen. Da gibt es den Abend Nudge or Kick, neue Gelder und Rationierungsstrategien in der Flüchtlingshilfe. Aber Achtung, es startet schon um 17:45 morgen. Am Mittwoch treffen sich hier die Keplerinnen, und die diskutieren über Intuition und Kompetenzerweiterung im Projektmanagement. Da geht es wieder um 19.30 Uhr los. Ansonsten noch viel Freude an der Diskussion oder am Ausklang des Abends, vielleicht beim Gläschen Wein. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Applaus